Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute in Episode 17 geht es um das Thema Pränataldiagnostik. Wir sprechen darüber, welche pränataldiagnostischen Möglichkeiten es gibt, wie sich die einzelnen Tests unterscheiden und wie du für dich herausfindest, ob du überhaupt eine Pränataldiagnostik machen möchtest und wenn ja, welche Form davon für dich am geeignetsten ist. Es ist ein Thema, das sehr emotional ist, weil natürlich die Schwangerschaft die Zeit der guten Hoffnung ist. Das heißt, eigentlich möchte ja jede Frau, die schwanger ist, ein gesundes Kind haben. Sie wünscht sich ein gesundes Kind, hofft darauf, wartet darauf. Und die Pränataldiagnostik kann ganz viele Unsicherheiten auslösen, weil man sich dann tatsächlich darüber Gedanken machen muss, ist das Kind denn gesund oder ist es vielleicht doch nicht gesund? Wovon du vielleicht schon gehört hast, was so der bekannteste pränataldiagnostische Test ist, ist der NIPT-Test, früher auch Harmony-Test genannt von der Firma, die das Ganze sozusagen vermarktet hat als erstes. Da geht es darum, dass aus dem mütterlichen Blut kindliche Zellen herausgefiltert werden über eine Blutentnahme und man schaut nach Trisomien, also nach Chromosomenstörungen. Welche das sind, erzähle ich dir nachher noch genauer. Es gibt den frühen Fehlbildungsschall, es gibt das Ersttrimester-Screening, eventuell noch kombiniert mit einem Präeklampsie-Screening, die Chorionzotten-Biopsie, die Fruchtwasserpunktion und dann noch die feindiagnostische Ultraschalldiagnostik im zweiten Trimester, also später in der Schwangerschaft. Das Ziel von der frühen Fehlbildungsdiagnostik, und das muss man sich als Mutter, als Paar auch klar machen, bevor man sowas macht überhaupt, ist nicht das Geschlecht rauszufinden, sondern ist tatsächlich rauszufinden, gibt es irgendwelche Fehlbildungen beim Kind, die eventuell dazu führen würden, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Erwägung gezogen wird. Natürlich kann es auch dazu dienen, dass man sich möglichst früh einstellt auf irgendwelche Einschränkungen des Kindes, möglichst früh planen kann, wobei man sagen muss, dass da einfach auch der Ultraschall, der feindiagnostische Ultraschall im zweiten Drittel gut geeignet ist, weil man dann nicht nur sehen kann, sind vielleicht Chromosomenstörungen da, sondern auch, welche Auswirkungen hat es auf die Gesundheit des Kindes. Also zum Beispiel ist eine Trisomie 21 sich relativ häufig mit einem Herzfehler assoziiert. Das können dann auch Herzfehler sein, die direkt nach der Geburt versorgt werden sollten. Und natürlich, wenn man sowas weiß, dann entbindet man in einem Zentrum, das sowas auch versorgen kann nach der Geburt. Jetzt gehen wir aber einmal durch die diversen Tests durch, die es gibt. Als erstes würde ich da gerne den NIPT-Test besprechen, weil der so ein bisschen, das ist das, was am bekanntesten ist, was die Frauen gerne möchten. Und der aber auch sehr problembehaftet ist. Den NIPT-Test gibt es schon relativ lange. Früher war der allerdings eine Selbstzahlerleistung, auch relativ teuer. Ich glaube, als es eingeführt wurde, um die 600 Euro, ist dann von den Preisen langsam runtergegangen auf die 380 Euro, wo wir etwa heute stehen. Seit mittlerweile fast 3 Jahren ist der NIPT-Test Kassenleistung unter bestimmten Umständen. Das Problem ist, dass diese bestimmten Umstände sehr schwammig formuliert worden sind. Da steht im Text ungefähr drin, der NIPT-Test ist dann Kassenleistung, wenn der behandelnde Arzt zusammen mit der werdenden Mutter entscheidet, dass eine Diagnostik sinnvoll ist. Also das ist eigentlich explizit kein Screening-Test, wo sozusagen jede Frau drauf getestet wird, hat es jetzt ein Kind mit einer Trisomie oder nicht, sondern es ist dafür da, bei Frauen, die ein besonders hohes Risiko haben, danach zu gucken, so der Gesetzgeber, die Intention dahinter, oder bei Frauen, die eben unbedingt die Information darüber haben möchten, ob eine Trisomie aus dem Testspektrum vorliegt oder nicht, damit sie eben entscheiden können, wie es mit der Schwangerschaft weitergeht. Ziel war eigentlich, die Fruchtwasserpunktion zu reduzieren, weil bei den anderen diagnostischen Möglichkeiten, die es gibt, ist die Testgüte ist schlechter. Das heißt, es werden mehr falsch positive Resultate erzielt, die dann abgeklärt werden müssen. Es ist aber leider so, dass jetzt der NIPT-Test von sehr, sehr vielen Paaren in Anspruch genommen wird. Eigentlich fast alle. Also ich würde sagen, bei mir in der Praxis 95% der Frauen möchten gerne einen NIPT-Test haben. Und man hat tatsächlich so den Eindruck, dass das Ziel vor allen Dingen ist, die Geschlechtsbestimmung mitzumachen. Weil durch den NIPT-Test kann man zusätzlich auch auf Wunsch dann noch die Geschlechtsbestimmung mitmachen. Kostet bei unserem Labor, ich glaube, 14 Euro oder sowas. Das kostet natürlich auch nicht viel. Und ganz viele sagen, ah ja, wenn ich schon den NIPT-Test mache, dann mache ich die Geschlechtsbestimmung mit. Das mit der Geschlechtsbestimmung ist ganz nett, aber der Test ist nicht dafür da. Da kann man später eine Ultraschalluntersuchung machen. Und ja, die ist dann vielleicht auch nicht ganz so genau wie der genetische Test. Aber du musst dir darüber im Klaren sein. Dieser Test ist dafür gedacht, um rauszufinden, ob dein Kind krank ist oder nicht. Und wenn du von vornherein geringes Risiko hast und dann kommt raus, dass der Test aber eine Auffälligkeit zeigt, dann muss das wieder abgeklärt werden, weil der Test kann auch falsch negativ sein. Da sprechen wir gleich noch drüber. Falsch positiv sein. Da sprechen wir dann noch drüber. Das heißt, du machst einen Test ganz blauäugig, denkst, die Krankenkasse zahlt's ja und ich mache eine Geschlechtsbestimmung mit, dann weiß ich, ob ich die Babyparty in blau oder rosa ausrichte. Und dann kommt raus, ja, erhöhtes Risiko für eine Trisomie 13, eine ganz, ganz schwere Fehlbildung. Und jetzt, dann gibt es Frauen, die sagen, nee, da brauche ich gar nicht drauf zu warten, aber eine Fruchtwasserpunktion, weil da wird man auch keine Chorionzottenbiopsie machen, die schon relativ früh möglich ist, weil da Mosaike sein können, die nicht aussagefähig sind, sondern da wird man sagen, nee, da macht man eine Fruchtwasserpunktion, die geht aber erst später in der Schwangerschaft, dann musst du einige Wochen warten. Und einige Wochen mit der Unsicherheit, oje, eventuell hat das Kind eine ganz schwere Fehlbildung. Jetzt bin ich ja, den NIPT-Test kann man schon ab der 9., 10. Woche machen, theoretisch. So lange will ich nicht warten, ich kann ja noch eine Abtreibung durchführen. Und dann gibt es wirklich Frauen, die sagen, nee, sie warten nicht so lange, sie führen gleich die Abtreibung durch. Aber gerade bei der Trisomie 13, der extrem seltenen Erkrankung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch positiv ist, dass der Test zwar positiv ist, das Kind ist aber eigentlich völlig gesund, liegt bei 80%. Das heißt, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, einen Abbruch zu machen, obwohl man ihr sagt, sie soll eine Fruchtwasserpunktion noch abwarten, aber sie sagt, es hält sie nicht aus im Kopf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gesund ist und sie ein gesundes Kind abtreibt, bei 80%. Und das ist natürlich was hochproblematisch ist. Das ist auch was total komplex ist. Ich meine, ich schwätze hier schon ein Weilchen mit dir und wir haben noch nicht mal richtig angefangen, über den NIPT-Test zu sprechen. Das sind Dinge, die wir eigentlich in der Praxis aufklären sollen, aber das ist unheimlich schwierig, sowas so zu vermitteln, dass die Paare eine gute Entscheidung treffen können. Und weil es eben, wie gesagt, gesellschaftlich, wenn ich einer Frau sage, einen NIPT-Test würde ich Ihnen nicht empfehlen, Sie haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, Ultraschall wäre das Sinnvollste, was wir erstmal machen und dann können wir schauen, ob ein NIPT-Test sinnvoll ist oder nicht, dann sagt sie mir, naja, aber meine Freundinnen haben alle NIPT-Tests gemacht, warum ist das jetzt hier auf einmal so schwierig? Und das möchte ich dir hier erklären. Beim NIPT-Test wird auch in der Regel nicht nur komplette Fehlbildungsdiagnostik gemacht, das kann der gar nicht leisten, sondern da wird nach bestimmten Chromosomenstörungen geguckt. Und zwar sind es Trisomie 13, 18 und 21. Das sind die drei häufigsten chromosomalen Störungen, die es beim Kind gibt. Allerdings, ganz wichtig, da geht es wirklich nur um die Chromosomenstörung, nicht um Fehlbildung insgesamt. Also das Risiko für Chromosomenstörung liegt etwa bei 1%. Das Risiko für strukturelle Fehlbildung, also Herzfehler, Hirnfehlbildung, schwere Bauchwanddefekte, offener Rücken, liegt aber ungefähr bei 5%, das heißt fünfmal mehr. Deswegen empfehlen tatsächlich auch die Fachgesellschaften, dass man vor einem NIPT-Test immer einen Ultraschall macht, damit man einfach strukturelle Fehlbildung sieht. Und dann kann man im Ultraschall auch schon bestimmte Hinweise sehen auf Fehlbildung, auf genetische Fehlbildung, zum Beispiel eine erhöhte Nackentransparenz. Die Nackentransparenz ist ein Ödem im Nackenbereich, das alle Kinder haben, aber bei kranken Kindern, also Kinder entweder mit einem Herzfehler oder mit einer Chromosomenstörung, vor allen Dingen eben der Trisomie 13, 18, 21, aber auch mit einer Monosomie X zum Beispiel, das Turner-Syndrom, da ist die Nackentransparenz erhöht, teilweise sehr stark erhöht. Dann sieht man schon, oder ist was nicht in Ordnung. Es gibt auch bestimmte Softmarker, zum Beispiel das Fehlen vom Nasenbein, wenn man statt zwei Nabelschnurarterien nur eine Nabelschnurarterie hat, ein White Spot, also so ein weißer Punkt im Herzen, eine Umforderzähler, also quasi ein Nabelbruch. Das sind Softmarker, das heißt, die alleine sind erstmal nicht beweisend, aber treten einfach deutlich häufiger auf bei Chromosomenstörungen, sodass man sagt, wenn man sowas sieht, macht es Sinn, da weiter nachzugucken. Vom Ablauf her ist es so, dass man den frühen Ultraschall normalerweise zwischen 45 und 80 mm Scheitelsteißlänge macht, also so ungefähr 11, zwischen 11 plus 0 und 13 plus 6. Da ist die Nackentransparenz am besten auswertbar. Das heißt aber auch, man kann den Test zwar theoretisch früher machen, macht aber nicht viel Sinn, sondern man sollte bis zur 13., 14. Woche warten, bis das Kind groß genug ist, dass man eine gute Fehlbildungsdiagnostik machen kann. Dann, wenn der Ultraschall völlig unauffällig ist und du bist eine junge Patientin, du hast niemanden mit Herzfehlern, mit Chromosomenstörungen in der Familie, ist die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, da weiter nachzugucken, oder ob man sagt, okay, wir gehen jetzt mit der relativ schlechten Vorhersagewahrscheinlichkeit, weil der Test, also das Kind kann sonografisch auch unauffällig sein und es hat trotzdem irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer. Du hast eine Wahrscheinlichkeit, die du von vornherein hattest. Als junge Patientin ist da das Risiko niedrig. Die hast du nochmal gesenkt und sagst dann, das reicht mir, ich bin beruhigt und ich möchte jetzt guter Hoffnung sein und mal gucken, ob im 2B-Screening noch was rauskommt. Du kannst auch sagen, oh, nee, das ist mir, das ist zwar schön, dass der Ultraschall unauffällig ist, aber ich möchte mehr Sicherheit. Da kann man dann noch ein kombiniertes Ersttrimester-Screening machen, wo noch Blutwerte abgenommen werden. Da guckt man dann nach PAP-A und Beta-HCG und setzt dann diese Werte, also PAP-A und Beta-HCG, die Nackentransparenz, dein Alter, Raucherstatus, Ethnizität in so einen Rechner und der errechnet dann Risiko. Da kriegt man dann auch nicht, Kind ist gesund oder nicht gesund, sondern es besteht ein hohes Risiko, ein mittleres Risiko oder ein geringes Risiko für eine Chromosomenstörung. Wenn der Test ein mittleres Risiko zeigt oder wenn du sagst, du möchtest eine größtmögliche Sicherheit haben, ohne gleich eine Fruchtwasserpunktion machen zu lassen, dann kann man auch einen NIPT-Test machen. Und dann weißt du, wenn der auch negativ ist, okay, Kind ist sonografisch unauffällig, ich habe kein erhöhtes Risiko im ETS oder nur ein mittleres Risiko im ETS im Ersttrimester-Screening. Der NIPT-Test ist negativ, das heißt, das Risiko für eine Trisomie 13 oder 18 oder 21 liegt bei 1 zu 10.000. Jetzt bin ich beruhigt. Wenn allerdings der Ultraschall auffällig ist oder auch das Ersttrimester-Screening ein hohes Risiko zeigt, dann würde man den NIPT-Test nicht empfehlen, sondern sagen, okay, da liegt ein Risiko vor oder im Ultraschall sind schon Auffälligkeiten. Da sollte man tatsächlich eine Punktion machen. Entweder eine Chorionzottenbiopsie, die kann man relativ früh schon machen, oder eine Fruchtwasserpunktion, die kann man erst ein bisschen später machen. Dann müsstest du dann noch ein paar Wochen auf den Termin warten. Und dann guckt man, wie sehen die Zellen vom Kind tatsächlich aus. Und dann kann man auch mehr sehen als nur die Trisomie 13, 18 oder 21, sondern man kann andere Chromosomenstörungen anschauen. Je nachdem, wenn vielleicht auch bei dir in der Familie irgendwelche genetischen Defekte bekannt sind, kann man auch gezielt danach suchen. Man wird in der Regel keine komplette genetische Diagnostik laufen lassen. Also es wird jetzt nicht das komplette Chromosom einmal, der komplette Chromosomensatz durchgeschaut, auf alle möglichen Krankheiten und Mutationen, sondern man macht einmal eine grobe Chromosomendiagnostik und schaut dann, ob bestimmte Krankheiten vorliegen, wenn da ein Hinweis in der Familie drauf ist. Das ist wichtig zu wissen, weil generell gilt, egal welche Diagnostik du machst, ob du jetzt nur den Ultraschall machst oder einen NIPT-Test oder ein Ersttrimester-Screening oder du machst die komplette Palette mit Amniozentese, also Fruchtwasserpunktion und allem. Es gibt keine Garantien auf ein gesundes Kind. Es können alle Untersuchungen unauffällig sein und du hast trotzdem später ein Kind, was nicht gesund ist. Das ist auch was, was viele Frauen bei der ganzen Diagnostik vergessen. Ja, es ist nett, wenn man da mehr Sicherheit hat und beruhigt sein kann, aber du hast keine Garantien auf ein gesundes Kind. Es kann sein, dass Sachen übersehen werden. Es kann sein, dass einfach genetische Störungen da sind, die noch nicht untersucht werden können oder strukturelle Fehlbildungen, die man im Ultraschall erst sehr spät oder vielleicht auch gar nicht sieht. Und es kann sein, dass das Kind genetisch und strukturell gesund ist, aber im Lauf der Schwangerschaft eine Unterversorgung hat oder im Verlauf der Geburt eine Sauerstoffunterversorgung hat und deswegen Probleme bekommt. Es kann auch sein, dass das Kind völlig gesund auf die Welt kommt und später dir vom Wickeltisch fällt und schwere Hirnblutung hat. Es gibt keine Garantien auf ein gesundes Kind und mit diesem Risiko dürfen wir alle leben. Das ist was, was manchmal beängstigend ist. Natürlich möchte jede Mutter, alle Eltern möchten, dass ihr Kind so gesund und fit wie möglich ist. Aber dafür gibt es keine Garantien und das ist auch in Ordnung. In unserer Gesellschaft ist es im Moment ein bisschen problematisch. Auch durch den NIPT-Test wird so ein bisschen suggeriert, es sollte keine Fehlbildung geben. Mir hat jetzt eine Patientin erzählt, die war schon was älter und ihr Kind ist auf die Welt gekommen und hatte keinen kleinen Finger. Und die Ärzte waren völlig schockiert, ob sie denn keine Feindiagnostik vorher gemacht hat. Dazu muss man wissen, die Ärzte im Krankenhaus, die in der Regel bei einer Geburt dabei sind, sind Assistenzärzte, die haben noch nicht so ganz viel Ahnung. Bei einer Feindiagnostik wird in der Regel, also bei einer dezidierten Feinbildungsdiagnostik wird schon geguckt, ob das Kind vier Finger hat oder nicht. Aber das ist nicht Teil der frühen Fehlbildungsdiagnostik und das ist auch nicht Teil der Untersuchung im 2B-Screening, im zweiten Drittel. Das sind so die Standarduntersuchungen im zweiten Trimester beim Frauenarzt. Da wird nicht geguckt, ob das Kind jetzt fünf Finger hat oder vier an jeder Hand, sondern da wird geguckt, sind schwere Fehlbildungen da, die nach der Geburt behandelt werden müssen. Gibt es da irgendwelche groben Auffälligkeiten, die darauf hindeuten, dass das Kind ein echtes Problem hat? Klar, es ist komisch, wenn das Kind vier Finger hat statt fünf, aber das wird wunderbar durchs Leben gehen, völlig ohne Probleme. Deswegen muss man da auch so ein bisschen die Erwartungen runterschrauben, was die Pränataldiagnostik leisten kann und will. Es gibt zum Beispiel auch in bestimmten Ländern Einschränkungen, wonach der Ultraschall überhaupt gucken soll, weil einfach gewisse Dinge nicht relevant sind und deswegen überhaupt nicht gescreent werden sollten. Bei uns ist es im 2B-Screening zum Beispiel so, da wird nach dem Kopf geschaut, nach groben Auffälligkeiten. Das Kleinhirn wird zum Beispiel nicht ausgemessen. Es geht bei der Herzdiagnostik darum, kann ich den Vierkammerblick darstellen. Es geht nicht darum, kann ich den Dreigefäßblick darstellen. Da kann man nämlich auch nochmal mehr Herzfehler mit darstellen. Es geht nicht darum, hat das Kind zwei Arme, zwei Beine, sondern passt die Größe einigermaßen. Also man kann auch in einem genaueren diagnostischen Schall im zweiten Trimester einige Dinge noch übersehen, beziehungsweise wird danach nicht wirklich geguckt, eben weil das Gesundheitssystem da strukturell so ist, dass es sagt, das würde später dem Kind wahrscheinlich wenig Probleme machen, wobei man sagen muss, wenn man jetzt eine Transposition im Ultraschall nicht sucht und nicht sieht, macht es schon durchaus Probleme. Aber das ist ein anderes Thema. Also, wir haben jetzt über den NIPT-Test gesprochen, auch über den frühen Fehlbildungs-Ultraschall. Ersttrimester haben wir nochmal angerissen, dieses Screening, wo zusätzlich zum Ultraschall noch Blut abgenommen wird und ein Risikoscore ermittelt wird. Das ist uns ganz schick, weil man da zusätzlich, wenn man noch einen Doppler mitmacht während der Ultraschalluntersuchung und noch einen zusätzlichen Wert abnimmt, das PLGF, kann man daraus nochmal was anderes ausrechnen, und zwar das Risiko dafür, eine Präeklampsie zu bekommen. Präeklampsie ist eine Schwangerschaftsvergiftung. Das ist tatsächlich das, was uns hier in unserem Breitengraden der Welt am meisten Probleme macht, weil eine Präeklampsie sorgt für Unterversorgung vom Kind, sorgt für eine Mangelentwicklung, sorgt auch für Frühgeburten. Eine frühe Präeklampsie kann dazu führen, dass das Kind vor der 30. Woche geholt werden muss, weil es einfach total unterversorgt ist. Und das macht natürlich extreme gesundheitliche Probleme und hat extreme Langzeitwirkungen. Und mit diesem Präeklampsie-Screening kann man das Risiko so eine Präeklampsie zu entwickeln, abschätzen. Wenn das Risiko erhöht ist, würde man empfehlen, AS 150 Milligramm, also Aspirin einfach, ab ungefähr 14 plus 0 Schwangerschaftswochen, jeden Tag abends zu nehmen. Das reduziert das Risiko für eine frühe Präeklampsie erheblich. Also im Endeffekt wird dadurch die Präeklampsie, die vielleicht stattfinden würde, einfach von den Wochen weiter nach hinten geschoben. Und je später die Präeklampsie stattfindet, desto geringer das Risiko für das Kind, wirklich daraus bleibende Schäden zu ziehen. Insofern ist das eine sehr sinnvolle und sehr schicke Untersuchung. Von den diagnostischen Tests, also die wirklich nicht nur Screening-Tests sind, sondern diagnostisch sind, das ist einmal die Chorionzotten-Biopsie und einmal die Fruchtwasserpunktion. Da hatte ich dir ja schon gesagt, da ist das Problem, dass die Chorionzotten-Biopsie zwar sehr früh gemacht werden kann, aber man guckt dann nur nach der Plazenta, im Endeffekt nach Chorion bzw. Plazentagewebe. Und Plazentagewebe oder Choriongewebe ist genetisch nicht identisch mit dem Kind an sich. Das kann auch sein, dass im Chorion oder der Plazenta Auffälligkeiten sind, die aber das Kind gar nicht hat. Deswegen, wenn der NIP-Test auffällig ist, kann es auch daran liegen, dass zum Beispiel Chorionzellen bei dem NIP-Test rausgefiltert wurden statt kindliche Zellen, sodass man dann auch keine Chorionzotten-Biopsie empfehlen würde, sondern die Fruchtwasserpunktion. Die Chorionzotten-Biopsie kannst du so ab 10, 11 Schwangerschaftswochen machen. Die Fruchtwasserpunktion erst so mit 14, 15, 16 Schwangerschaftswochen, wenn einfach genug Fruchtwasser auch da ist. Das heißt, wenn du einen NIP-Test machst, nehmen wir an um die 12., 13. Woche, musst du tatsächlich einfach noch ein paar Wochen warten, was sehr, sehr anstrengend sein kann, mental einfach, wenn dann ein auffälliges Ergebnis ist. Was jetzt die Testgüte angeht, also quasi die Fähigkeiten der verschiedenen Untersuchungen, ein Ergebnis oder eine Erkrankung vorherzusagen, würde ich dir jetzt mal sagen, wie die sich so unterscheiden. Und zwar der NIP-Test, diese Blutuntersuchung auf Trisomie 13, 18, 21 hat eine recht hohe positive Vorhersagewahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn der NIP-Test unauffällig ist, dann ist das Restrisiko für diese Erkrankung bei 1 zu 10.000. Wenn der positiv ist, hat das ist wieder stark altersabhängig, ist das Kind zu 20 bis 5 bis 20%, 95 bis, Entschuldigung, zu 80 bis 95 Prozent tatsächlich krank, was die Trisomie 21 angeht. Das heißt, 20% sind gesund. Je nachdem auch, wie das Alter ist. Je jünger du bist, desto geringer das, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind wirklich krank ist. Bei einer Trisomie 13 oder 18 ist es tatsächlich so, weil die extrem selten sind, wenn da der Test positiv ist, ist in bis zu 75, 80% die Aussagekraft falsch. Also du hast quasi einen auffälligen Test, aber ein gesundes Kind. Beim ETS, beim Ersttrimester-Screening, sind die Werte tatsächlich insgesamt erstmal schlechter. Also wenn da eine Auffälligkeit ist, ist das Kind in 80-90% eigentlich gesund. Das liegt aber auch daran, dass das eine Risikoberechnung eigentlich ist. Also das soll auch nicht als Diagnose dienen, sondern ist das Risiko erhöht oder nicht. Dann kann man den NIP-Test anschließen. Wenn das plus der Ultraschall auffällig ist, dann muss man sich natürlich überlegen, da wäre wahrscheinlich der NIP-Test noch zusätzlich sinnvoll. Wenn das auch auffällig ist, sollte man eine diagnostische Punktion auf jeden Fall machen, bevor man da irgendwelche zu schnellen Entscheidungen trifft. Der negative Vorhersagewert ist bei beiden tatsächlich eigentlich ähnlich, also bei NIP-Test und Ersttrimester-Screening. Das heißt, wenn das Ersttrimester-Screening, also Ultraschall und Blutentnahme mit PAP-A und Beta-HCG, wenn das unauffällig ist, also unauffällig ist relativ, da gibt es dann wirklich so Risikoscores, aber wenn das Risiko niedrig ist, dann ist es fast so sicher wie der NIP-Test, wenn der negativ ist. Und du hast halt noch ein bisschen mehr Aussagekraft auf andere Erkrankungen, nicht nur auf Trisomie 13, 18 und 21. Wenn eins von beiden positiv ist, sollte man weiter abklären. Und wie gesagt, bei uns ist so ein bisschen die diagnostische Kaskade. Wir machen Ultraschall, gegebenenfalls mit PLGF und mit PAP-A und Beta-HCG. Wenn da ein erhöhtes oder mittleres Risiko rauskommt, je nachdem wie stark erhöhtes Risiko ist, würde man entweder gleich eine Fruchtwasserpunktion empfehlen, wenn es wirklich sehr hoch ist, oder erstmal zwischengeschaltet einen NIP-Test, dass man guckt, ob von den häufigsten Chromosomenstörungen vielleicht was da ist. Wenn das beides negativ ist, kann man dann überlegen, ob man einfach nochmal eine Ultraschallkontrolle im Verlauf macht oder ob man sagt, naja, dann warten wir trotzdem nochmal ab und machen dann eine Fruchtwasserpunktion. Das geht, also wie wir ja schon besprochen haben, der NIP-Test guckt vor allen Dingen nach Chromosomenstörungen, eben nach Trisomie 13, 18 und 21. Der Ultraschall ist insofern wichtig, dass man den vorneweg macht, weil der auch nach strukturellen Fehlbildungen schaut. Also grobe Herzfehler, da muss man wirklich sagen, grobe Herzfehler, jetzt ein Loch im Herzen, in der Scheidewand, sieht man um die 13. Woche noch nicht, dazu ist das Herzchen zu klein. Aber grobe Herzfehler sieht man tatsächlich schon in der 12., 13. Woche und da schlägt der Test einfach nicht aus, außer natürlich, also der NIP-Test, außer natürlich, das ist vergesellschaftet mit einer Chromosomenstörung. Auch eine Spina bifida, so ein offener Rücken zum Beispiel, kann durch einen NIP-Test nicht abgedeckt werden, dafür ist er nicht ausgerichtet. Bauchwanddefekte, Gesichtsspalten, sowas sieht der NIP-Test nicht. Auch schwere Fehlbildungen, es gibt so eine Fehlbildung, wo der Schädelknochen nicht gebildet wird. Das sind Dinge, die kann der NIP-Test nicht feststellen, außer sie sind zufällig mit einer Chromosomenstörung assoziiert. Das heißt, das Kind hat eine Chromosomenstörung und aufgrund dessen dann ein Bauchwanddefekt zum Beispiel. Aber wenn das Kind jetzt einen isolierten Bauchwanddefekt hat ohne Chromosomenstörung, ist der Test völlig unauffällig. Deswegen macht es Sinn, auch wenn die Krankenkasse den Test nicht bezahlt, das ist total schwierig, wie das jetzt aufgesetzt ist von der Kasse, aber die zahlt den feindiagnostischen Ultraschall nicht. Auch die Blutentnahme beim Ersttrimester-Screening wird nicht bezahlt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, ist von den Fachgesellschaften so empfohlen und wird eigentlich auch in den guten Frauenarztpraxen so durchgeführt, dass man erstmal den Ultraschall macht und dann macht man den NIP-Test, wenn die Indikation dazu besteht. Klar kann man den NIP-Test auch so machen, aber dann kann es dir tatsächlich passieren und es sind Fälle beschrieben, wo das so passiert ist. Der NIP-Test ist unauffällig, wunderbar und beim nächsten Ultraschall im zweiten Drittel sieht man, oh Mist, Kind hat keine Schädeldecke, hat eine schwere Fehlbildung, das muss man jetzt irgendwann wahrscheinlich auf die Welt holen, weil es nach Geburt maximal eine Stunde zu leben hat. Also das wäre schon schön, wenn man sowas ein bisschen früher erfährt. Was ihr als Paar euch auf jeden Fall überlegen solltet, bevor ihr so eine Diagnostik macht. Da geht es nicht darum, wie viel kostet was und wie ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit und wie hoch ist mein persönliches Risiko, sondern als allererstes mal wichtig für dich ist die Entscheidung oder die Überlegung, wie gehe ich denn damit um, wenn der Test tatsächlich auffällig sein sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Wie gesagt, 95% aller Kinder kommen gesund auf die Welt. Aber was passiert, wenn du zu den 5% gehören könntest? Was ist, wenn du vielleicht zu den 1% gehören könntest, wo eine genetische Störung vorliegt deines Kindes? Wie gehst du damit um? Durch den NIP-Test, durch die breite Verfügbarkeit aktuell, ist es irgendwie Routine geworden, wenn da eine Auffälligkeit ist, die sich auch noch bestätigt, eine Abtreibung durchzuführen. Deshalb war dieser NIP-Test ja sehr, sehr stark diskutiert, weil die Vertretergesellschaften von den die Behindertenvertretungsgesellschaften haben gesagt, dadurch wird quasi werden behinderte Kinder sozusagen aus der Gesellschaft ausradiert und wird wieder unwertes Leben, wie wir es im Dritten Reich ja eigentlich auch schon hatten. Natürlich ist das eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich kann jede Frau verstehen, die sagt, sie kann sich das nicht vorstellen, sich um behindertes Kind zu kümmern. Sie fühlt sich dazu nicht in der Lage. Das ist eine Situation, wo sie eine Abtreibung in Erwägung ziehen würde. Was mir aber wichtig ist, dass du dir diese Gedanken überhaupt erstmal machst. Man hört ja immer wieder von Frauen, die wollten eigentlich nur die Geschlechtsbestimmung machen und haben halt den NIP gemacht. Ganz schlechte Idee, wie schon mehrfach gesagt. Und dann waren Auffälligkeiten und auf einmal mussten sie überlegen, wie sie damit umgehen und haben sich vorher noch keine Gedanken gemacht. Das ist macht aus einer sowieso schon belastenden Situation wirklich eine Krise. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht später nichts rauskommt und du hast dann eine total gestörte Bindung zum Kind erstmal. Also wenn ihr schwanger seid, wenn du schwanger bist, setz dich zusammen hin mit deinem Partner, vielleicht auch mit deiner besten Freundin, mit Frauen, die schon Kinder haben. Überleg dir, wie würdest du denn damit umgehen? Was würdest du machen, wenn das Ergebnis auffällig ist? Und vielleicht entscheidest du für dich auch eigentlich, ist es mir egal, ich würde da gar keine Konsequenzen draus ziehen. Ich brauche die Pränataldiagnostik nicht. Ich möchte vielleicht im zweiten Drittel schauen, ob irgendwelche Herzfehler oder Defekte vorliegen, die operiert werden müssen, damit das Kind gut, gesund groß werden kann. Aber mehr will ich auch nicht wissen. Oder du sagst, ich würde jetzt keine Abtreibung durchführen, aber ich möchte mich so früh wie möglich vorbereiten können. Ich möchte mich so früh wie möglich mit anderen Eltern zusammensetzen, die da Erfahrung haben und mich einfach gut vorbereiten. Deswegen möchte ich so früh wie möglich eine Pränataldiagnostik machen. Oder du sagst, ich kann es mir eben überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte so früh wie möglich so viel Sicherheit wie möglich. Also es gibt keine 100% Sicherheit, aber ich möchte so viel Sicherheit wie möglich, dass mein Kind gesund ist, weil ich andernfalls eine Abtreibung in Erwägung ziehen würde. Übrigens auch ganz interessant, ich habe ja einige Schwangere und wie gesagt, wir machen auch häufig Ultraschall- und NIPT-Untersuchungen. Die Frauen, die beruflich mit Behinderten zu tun haben, zum Beispiel die in einer Behindertenwerkstatt oder Behindertenkindergarten arbeiten oder eben auch Frauen, die in der Verwandtschaft behinderte Kinder haben, machen den Test in der Regel nicht, weil sie sagen, das interessiert sie jetzt eigentlich relativ wenig. Sie nehmen das Kind auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile sehr große Berührungsängste haben, weil es eben wenig behinderte Kinder, wenig behinderte Menschen gibt, dass wir einfach denken, sowas ist ganz furchtbar und eine totale Katastrophe, weil wir gar nicht wissen, wie das Leben mit einem Kind, was Einschränkungen hat, was das tatsächlich mit sich bringt. Also, wenn du sagst, das wäre was, was du in Erwägung ziehen würdest, informier dich bitte, überleg, was für euch, für eure Situation passt. Bitte. Mach keinen NIPT-Test bloß, weil du das Geschlecht wissen willst. Und übrigens auch ganz wichtig, wenn du einen NIPT-Test machst und eine Geschlechtsbestimmung mitmachst, auf gar keinen Fall die Geschlechtschromosomen, sondern eine Geschlechtsbestimmung. Das ist ein großer Unterschied. Manche kreuzen da immer aus Versehen ein Geschlechtschromosom an, aber das hat tatsächlich eine ganz andere Aussagekraft. Also da wird nicht geguckt, männlich-weiblich, sondern wie oft kommt das X- oder Y-Chromosom vor. Und dann kommen aus Unwissenheit, habe ich gerade eben eine Patientin gehabt, deren Freundin das passiert ist, da kam ein Triple X raus. Also statt XX hatte das Kind dreifach X, laut NIPT-Test zumindest. Und die Frau wurde völlig wuschig gemacht und das ist ganz furchtbar und sie muss auf jeden Fall abtreiben. Also erstens sollte sich keiner deiner behandelnden Ärzte dazu versteifen, dir zu sagen, was du zu tun hast. Das ist deine Entscheidung. Du musst damit umgehen, wie, also du musst einfach mit dem Kind leben, so oder so. Das heißt, dir kann keiner sagen, was du machen solltest. Und eine Dreifach X, also Triple X, ja, das Kind wird vielleicht ein paar Besonderheiten haben, aber das sind keine schweren Fehlbildungen in der Regel. Und das ist bei ganz vielen geschlechtschromosomalen Abweichungen, also auch ein XXY zum Beispiel, die Kinder haben in der Regel ein völlig normales Leben, normale Entwicklung, vielleicht leicht eingeschränkte kognitive Eigenschaften im Vergleich zur Normalbevölkerung, wobei das auch relativ ist. Also man kann auch Apotheker werden mit einem XXY-Chromosom. Also du kannst studieren, alles. Deswegen, wenn du das Geschlecht wissen willst, okay, aber keine Geschlechtschromosomen und der NIPT-Test ist nicht dazu da, das Geschlecht deines Kindes zu bestimmen. Ja, das ist wichtig für dich, ob es ein Mädchen oder Junge wird, weil du dir dann dein Kind vielleicht besser vorstellen kannst. Aber was die Gesundheit angeht, ist es tatsächlich völlig unwichtig, außer vielleicht ist es irgendeine Erbkrankheit bei euch, die nur über Geschlechtschromosomen vererbt wird. Aber da bist du eh in einer ganz anderen Risikokonstellation. So, das war jetzt eine Folge, die ein bisschen lang und vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist. Du siehst, das Thema ist hochkomplex. Es ist, wie gesagt, auch immer eine Herausforderung, das in der Praxis so mit den Frauen zu besprechen, dass sie es gut verstehen und dass sie dann wirklich eine informierte Entscheidung treffen können. Bevor du da irgendwas entscheidest, überlegst dir, schreib vielleicht auf, was deine Gedanken dazu sind und triff die Entscheidung auch nicht alleine. Und wenn dann alle Tests unauffällig sind, dann darfst du dich freuen und darfst deine Schwangerschaft genießen, aber auch bei unauffälligen Tests, wie gesagt, es gibt keine Garantie auf gesunde Kinder und das ist aber auch gut so. Es muss nicht jedes Kind 100% gesund sein, perfekt sind sie alle. Du kannst das gesündeste Kind der Welt haben, was dich trotzdem in den Wahnsinn treibt später und das ist auch normal und gut so. Insofern wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Wenn du Fragen hast, gerne melden. Ich werde jetzt auch irgendwann demnächst mal dazu Informationen auf meiner Webseite hochladen. Es gibt von der Pro Familia einen ganz tollen Flyer zum Thema Pränataldiagnostik. Den habe ich auf meiner Webseite auch verlinkt. frauengesundheit-am-letztenberg.de. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und bis nächste Woche. Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.